Aus der Stille in den Klang. Der Podcast von Aktion Kindertraum. Wir unterstützen ein Projekt von gehörlosen Kindern, die Geige und Klavier spielen lernen. Durch eine elektronische Prothese im Ohr, einem Cochlea-Implantat, bekommen Gehörlose einen Zugang zur Welt des Hörens. In diesem Podcast geht es um diese Kinder und wie Musik ihnen helfen soll, sich besser in der Welt des Hörens zurechtzufinden.
Mein Name ist Ina Tenz und für Aktion Kindertraum bin ich heute im Cochlea-Implantzentrum Wilhelm Hirte in Hannover. Seit über 25 Jahren werden hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene betreut und beraten, die ein Cochlea-Implantat erhalten haben oder sich darüber informieren möchten. Ich treffe die Leiterin des Cochlea-Implantzentrums, Dr. Barbara Esser-Leiding, um mehr über das gesamte Angebot der Betreuung nach einer Implantation zu erfahren. Was natürlich auffällt, ist, dass es in Hannover ganz viele Themen rund um das Hören gibt. Also es gibt hier Hörgerätehersteller, es gibt hier Sennheiser, die im Mikrofon- und Kopfhörerbereich mit in der Weltspitze mitspielen. Und Hannover ist auch Weltmarktführer, wenn man das so ja technisch marktorientiert sagen kann, im Bereich der Cochlea-Implantate. Wie kam es dazu?
Soweit ich die Historie kenne, hat Professor Lehnhardt, der damals die HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover geleitet hat.
Heute ist es ja Herr Lennartz.
Genau, also da sind die Namen ähnlich geblieben. Und Herr Lennartz ist ja quasi ein Schüler von Professor Lehnhardt auch gewesen. Professor Lehnhardt hat damals die ersten Cochlea-Implantate hier in Hannover gesetzt. Er hatte Verbindungen zu einem Hersteller und hat sehr früh das Potenzial gesehen, nicht nur für Erwachsene, sondern auch sehr früh das Potenzial für Kinder erkannt.
Wo wurde denn das Cochlea-Implantat entwickelt?
Da gibt es verschiedene Hersteller und verschiedene Entwicklungswege. Es gibt sogar Entwicklungen in Deutschland in den 70er und 80er Jahren. Führende Hersteller sind aus Österreich und aus Australien. Und es gibt einen weiteren Hersteller, der ursprünglich mal in den USA angesiedelt war. Und inzwischen noch einen vierten aus Dänemark, der ursprünglich mal französisch war. Und wahrscheinlich gibt es in Asien auch noch weitere Hersteller, die mir jetzt nicht bekannt sind.
Vor 25 Jahren oder vor gut 25 Jahren, als die Entwicklung im Grunde den Durchbruch hatte, wann haben Sie das erste Mal davon gehört, dass es das gibt? Also Sie haben gesagt eingangs, Sie haben gearbeitet für einen Hörgerätehersteller, aber dass man dann etwas in das Ohr implantiert und plötzlich können Menschen, die dort eben keine richtigen Haarnerven haben, Sie können es besser erklären vielleicht gleich noch, dass die plötzlich die Möglichkeit haben zu hören.
Ich habe so um 1990, muss das gewesen sein, bereits davon gehört. Hier das Cochlea-Implantzentrum in Hannover ist auch 1990 gegründet worden. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals schon Fortbildungen im Rahmen des Studiums bei Dr. Bertram, meinem Vorgänger, hatte. Und dann eben das Interesse auch für das Thema geweckt wurde. Und ich habe 1992 in München dann nach meinem Studium am Kinderzentrum München angefangen zu arbeiten und dort wurde dann eben das erste jung versorgte CI-Kind nachbetreut.
Wissen Sie, wo das Cochlea-Implantat erfunden wurde?
Ja, es gibt mehrere Erfinder. Also erste Versuche hat schon Volta durchgeführt mit einer Hörnervenstimulation, die durch den Gehörgang durchgeführt wurde. Und wie gesagt, es gibt Erfindungen, die in Österreich, in den USA und auch in Deutschland gemacht wurden und weiterentwickelt wurden.
Ihre Aufgaben hier am Cochlea-Implantzentrum in Hannover, wie genau sieht das aus? Sie arbeiten ja sehr eng zusammen mit der MHH, mit dem Hörzentrum.
Richtig.
Mit welchen Sorgen und Nöten kommen die Patienten zu Ihnen?
Also wir sehen die Familien, wir haben ja überwiegend Kinder in der Nachbetreuung. Wir sehen die Kinder und ihre Eltern in aller Regel vor der Operation bereits zu einem ersten Beratungstermin, um mit ihnen zu besprechen, welche Sorgen und Nöte sie haben und welche Gedanken sie haben und was sie so an Fragen noch mitbringen. Denn die Cochlea-Implantation ist zwar heute aus medizinischer Sicht, ein Routineeingriff im positiven Sinne, also es ist etabliert, aber für Eltern hängen ja doch sehr hohe Erwartungen, große Hoffnungen daran.
Und sicherlich auch Ängste, ne?
Und Ängste.
Eine Operation.
Genau, ihr taubes Kind wieder hörend zu machen. Und natürlich eben auf der anderen Seite die Ängste vor der Operation, vor dem Eingriff bei manchmal sehr jungen Kindern, die ohne Not sozusagen in ein OP zu geben, das fällt den Eltern schon schwer. Wenn sie dann aber hier einmal waren und vielleicht andere Familien kennengelernt haben, Kinder gesehen haben, die hier fröhlich herumspringen, die vielleicht auch sprechen und ihnen damit eine Perspektive geben, so könnte die Entwicklung ihres Kindes aussehen, dann sind viele doch beruhigt und wissen, wofür sie jetzt diese ganzen Anstrengungen auf sich nehmen.
Wie genau ist der Weg von der Diagnostik bis hin zur Operation?
Also Kinder werden meistens zunächst zur medizinischen Hochschule geschickt, weil es ja zunächst mal um die medizinische Abklärung geht. Wie ist das Hörvermögen eingeschränkt? Welche Therapie ist möglich? Also Hörgerät, Operation, Cochlea-Implantat, was auch immer. Und wenn dann die Entscheidung für ein Cochlea-Implantat oder auch zwei gefallen ist, dann kommen die Eltern zu uns, haben hier das Vorgespräch, lernen die Reha-Einrichtung kennen, denn schließlich ist die Reha das, was sie nachher am längsten beschäftigt. Also die Operation ist zwar emotional sicher erstmal eine ganz große Hürde, aber danach müssen sie halt perspektivisch sich auf 2-3 Jahre Reha-Zeit mit immer wiederkehrenden Terminen bei uns einstellen.
Erklären Sie bitte, warum? Weil man denkt ja, operiert und ab sofort ist es gut.
Genau, das wäre schön, hat man ganz zu Anfang auch so erwartet, ist aber natürlich nicht so. Die Kinder kommen ja in aller Regel jung zu uns und haben in aller Regel auch noch keine Sprachentwicklung. Das heißt, wir begleiten mit der Reha die Hör- und Sprachentwicklung des Kindes und können das Gerät immer so nachjustieren, wie es das Kind in Anführungszeichen uns angibt.
Es gibt ja dieses berühmte Video bei YouTube, wie ein kleines Kind zum ersten Mal die Stimme seiner Mutter hört. Ganz emotional. Ist das tatsächlich so? Was hören Kinder? Können Sie das beschreiben, wenn Sie das erste Mal mit einem Cochlea-Implantat hören?
Was Sie hören oder wie Sie es empfinden, können wir natürlich nur von außen interpretieren. Die Reaktionen der Kinder sind von überrascht bis verunsichert. Manche kuscheln sich bei der Mutter oder beim Vater ein, je nachdem, wo sie auf dem Schoß sitzen. Oder gucken verunsichert zu den Eltern und manche sind aber auch erfreut und reißen die Augen auf und lachen und strahlen. Das sind sehr unterschiedliche Reaktionen zu beobachten.
An welche Situation erinnern Sie sich persönlich da besonders?
Ich habe so mehr die Erinnerung an Kinder, die sich dann etwas verunsichert bei der Mutter einkuscheln.
Und dieser Eindruck wird dann im Laufe der Therapie hoffentlich dann weniger?
Auf jeden Fall. Es ist ja erstmal was Neues. Das macht ja unsicher, wir können es ja nicht vorher erklären, sondern wir geben es dem Kind und das Kind muss jetzt mit diesem neuen Eindruck erstmal zurechtkommen.
Was hört das Kind denn, wenn Sie das versuchen zu beschreiben? Also wie klingt das, die Stimme der Mutter oder des Vaters?
Also Erwachsene beschreiben, wobei Erwachsene vorher gehört haben, also die haben schon eine Hörbahnreifung durchlaufen, die haben einen Abdruck im Gehirn sozusagen für das, was sie hören und müssen das nur noch übereinander bringen. Für Kinder ist das jetzt ein offenes Buch. Aber Erwachsene beschreiben, dass Stimmen zum Beispiel am Anfang klingen wie Mickey Mouse oder wie eine Computerstimme, also so etwas verzerrt, ungewohnt. Das mag aber für Kinder, weil sie ja keinen anderen Höreindruck kennen, gar nicht so sein. Und wir beobachten, dass die Kinder in der Woche, die sie zu Anfang bei uns sind, zur Erstanpassung, dass sie da die Geräte dran lassen, also nicht abziehen und auch das gut tolerieren und sehr interessiert auf die Hörspiele, die man dann mit ihnen macht, reagieren und dann auch eben eine gute Hörentwicklung zeigen.
Die Geräte nicht abziehen. Wie muss man sich das technisch vorstellen? Also in der Operation wird das Implantat gesetzt und dann gibt es durch die Schädeldecke hindurch einen Kontakt nach außen?
Ja, es ist durch die Haut hindurch. Das Implantat sitzt quasi auf dem Schädelknochen oder so leicht eingebettet. Es wird eine Elektrode in die Hörschnecke, das ist das Innenohr, eingeführt. Und diese Elektrode ersetzt die Funktion der Haarzellen in der Hörschnecke. Das ist die Hauptursache, ist eine Fehlfunktion oder Nichtfunktion der Haarzellen, ist die Hauptursache für eine Taubheit oder hochgradige Hörstörung. Und die kann man in Anführungszeichen relativ leicht ersetzen durch die Elektrode. Was allerdings danach kommt, das ist die Verarbeitung im Gehirn und die Reizweiterleitung zunächst und die Verarbeitung im Gehirn, das können wir nur mittelbar beeinflussen.
Und also, auf die Elektrode nach außen hin kommt dann
kommt ein...
Der Verstärker oder...
Genau, wir nennen den Sprach- oder Soundprozessor, also ein Gerät, was aussieht wie ein relativ großes Hörgerät. Es hat dann noch eine flache, runde Spule, die mit dem Kabel an dem Hörgerät in Anführungszeichen hängt, die Sendespule. Und das Gerät, der Soundprozessor, nimmt den Schall auf, wandelt ihn um und sendet ihn über diese Sendespule, das ist wie ein kleiner Radiosender, an das Implantat und gibt so auch die Energie weiter, sodass wir nicht von Zeit zu Zeit eine Batterie im Implantat wechseln müssen, sondern alles geschieht außen und alles, was ausgewechselt werden muss, kann von außen am Sprachprozessor gewechselt werden.
Wenn so eine Diagnose kommt, mein Kind ist taub und die Patienten und ihre Angehörigen sitzen dann hier bei Ihnen und Eltern fragen dann, muss ich das wirklich machen? Weil ja durch die Operation tatsächlich ein normales Hören dann gekappt wird und ausgeschlossen ist. Mhm. Also wenn noch Resthörbarkeit, nennt man das so?
Restgehör,
wenn noch,
ja.
Wenn noch Restgehör genau. vorhanden ist, dann ist es eben mit der Operation vorbei an der Stelle, oder?
Wenn noch Restgehör vorhanden ist, dann kommt es darauf an, wie ausreichend das Restgehör für eine Sprachentwicklung ist. Also man kann im Tiefschonbereich noch Restgehör haben, was einem hilft, gewisse Geräusche wahrzunehmen oder vielleicht auch eine tiefe Männerstimme wahrzunehmen. Aber in aller Regel reicht es nicht zum Verstehen aus und nicht für eine Sprachentwicklung. Und wenn wir überlegen, dass die Menschen, die heute die Chance haben, mit einem Cochlea-Implantat gut zu hören, dass die vor 30 Jahren mit einem starken Hörgerät in die Sprachentwicklung hätten kommen müssen oder mussten kommen, dann kennen sie oder und ich wahrscheinlich Menschen, die so aufgewachsen sind, die eine sehr undeutliche Sprache haben, eine sehr klosige Sprache, nicht sehr elaboriert, also nicht viel Wortschatz, nicht viel Grammatik und die es immer sehr schwer haben im Leben, weil sie halt ihre Lautsprache nicht gut entwickeln konnten, weil sie halt nie gehört haben. Und das hat enorm viel Aufwand bedeutet, den nicht alle Eltern leisten konnten, ein Kind dann so gut zu fördern, dass es eine normale Schullaufbahn und einen selbstständigen Lebensweg machen kann.
Was sind die häufigsten Fragen der Eltern?
Wie Sie auch gefragt haben, wie hört das Kind zum Beispiel und wie lange dauert die Sprachentwicklung und wird das Kind später in eine Regelschule gehen können, wird es selbstständig leben können? Das sind die Fragen und auch die Wünsche und Erwartungen der Eltern. Also wenn ich frage, was wünschen oder erwarten Sie sich vom Implantat oder von der Implantation, dann sagen viele Eltern eine normale Sprachentwicklung und dass das Kind in eine Regelschule gehen kann und später selbstständig wird.
Und diese Fragen können Sie ja mit Ja beantworten, oder?
Die können wir bei Kindern, die keine weiteren Entwicklungseinschränkungen haben und früh genug versorgt werden und wo dann die Eltern oder auch wir unseren Teil beitragen, können wir das mit gutem Gewissen inzwischen mit Ja beantworten. Nichtsdestotrotz wissen wir nicht bei jedem Kind, was vielleicht noch an Hemmnissen zu erwarten ist. Man kann nicht reingucken in die Kinder und die Ursache für Taubheit kann vielfältig sein. Die kann auch mehr betreffen als nur diese kleine Funktion im Innenohr. Und nur diese kleine Funktion kann ja durch das Implantat ersetzt werden. Alles, was noch vielleicht zusätzlich da ist, kann möglicherweise beeinflusst werden, kann aber auch einfach dazu führen, dass die Hör- und Sprachentwicklung und die Gesamtentwicklung auch noch beeinträchtigt bleibt.
Sie hatten es vorhin ja auch angedeutet, die Kinder, die zu Ihnen kommen, sind noch weit vor ihrer Sprachentwicklung, also im Säuglingsalter,
genau.
Was ja in Deutschland mittlerweile sehr gut ist durch das Hörscreening. Aber auch da fallen ja immer wieder welche durchs Raster. Und Eltern erleben eine Odyssee, merken, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht gibt es einige Ohrenärzte, HNO-Ärzte, die die Eltern vertrösten. Kennen Sie da Beispiele?
Ja, das erleben wir leider immer noch. Es ist deutlich weniger geworden, als ich das aus meiner anfangs beruflichen Laufzeit kenne. Aber wir erleben es immer noch, dass Eltern kommen und sagen, ja, also wenn ich sie frage, ja, im Neugeborenen-Hörscreening, das war auf der Seite auffällig, aber die haben gesagt, das Gerät ist kaputt. Und dann haben sie es nochmal gemacht und haben dann wieder gesagt, das Gerät ist wohl kaputt oder das Kind hat noch Fruchtwasser im Ohr. Und dann ist das Thema womöglich auch nicht weiter gut verfolgt worden. Bei einer hochgradigen Hörstörung merken meistens die Eltern oder manchmal auch die Großeltern, dass irgendetwas nicht stimmt. Und
wie äußert sich das?
Eltern fällt auf, dass das Kind nicht reagiert, wenn ein lautes Geräusch plötzlich passiert, wo andere Kinder aufschrecken würden oder weinen würden. Ein Topfdeckel fällt runter, eine Tür knallt zu, ein Luftballon platzt in der Nähe des Kindes und das Kind reagiert nicht. Oder das Kind lässt sich aus dem Schlaf durch laute Geräusche nicht aufwecken oder stören. Und das fällt dann Eltern auf, insbesondere wenn es nicht das erste Kind ist. Und Großeltern dann häufig, die einfach schon mehr Erfahrung mit Kindern haben, merken das auch oft. Und dann gehen die Eltern halt zu ihrem Kinderarzt oder zum HNO-Arzt und da sind die Wege dann unterschiedlich. Vielen wird gut geholfen, aber einige wenige kommen auch heute noch zu uns und das Kind ist 3 Jahre alt und noch nicht versorgt. Wobei es natürlich auch sein kann, und das kann man anamnestisch manchmal nicht ganz rausfinden, dass das Kind eine schleichende Hörverschlechterung hatte. Dass also auch zur Geburt schon das Gehör vielleicht nicht ganz normal war, aber doch noch besser und dass es dann im Laufe der Zeit schlechter wird.
Und haben diese spätdiagnostizierten Kinder eine schlechtere Aussicht?
Ja, generell kann man das schon so sagen. Da gibt es auch wie überall Einzelfälle, wo es trotzdem gut läuft.
Was mit der Sprachentwicklung zusammenhängt oder mit der Zeit? Oder?
Einfach mit der Zeit. Also unser Ziel ist immer bis zum Schuleintritt das Kind so weit wie möglich gebracht zu haben, möglichst nah an normalhörende Kinder von der Sprachentwicklung her, damit sie eben die Chance haben, auch eine Regelschule zu besuchen, wenn das gewünscht ist. Wobei wir auch durchaus zu hörgeschädigten Schulen raten oder empfehlen, weil die einfach auch ihre Vorteile haben. Aber das
ja, ist viel, viel größere Aufmerksamkeit, Konzentration genau auf die Bereiche,
kleine,
ne,
und Klassen, Förderung. Spezielle Förderung, moderne Technik etc.
Nachvollziehbar. Also eigentlich ein guter Weg. Ne? Das Ganze wird ja oft so stigmatisiert, aber wenn man weiß, das Kind wird dort nochmal konzentrierter gefördert und kriegt eine super Starthilfe.
Ja, also ich sage den Eltern oft, das ist im Prinzip wie eine Privatschule. Kleine Klassen, besonders ausgebildete Lehrer, ein modernes, gutes und akustisch freundliches Umfeld. Das kann man sich nur für jedes Kind wünschen, auch für guthörende Kinder.
Haben Sie noch Kontakt zu Kindern, die vor vielen, vielen Jahren implantiert wurden?
Ja, zum Teil aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe früher in München an einer Klinik gearbeitet und habe da noch vereinzelt Kontakt zu ehemaligen Patienten, Kindern oder Erwachsenen.
Die sind heute auch erwachsen, vermutlich.
Genau, die sind inzwischen erwachsen. Und hier im CEC haben wir inzwischen auch einige junge Erwachsene, die wieder mit ihren Kindern kommen, die also ehemals hier Patienten bei uns waren, die Reha durchlaufen haben, jetzt im jungen Erwachsenenalter sind, eigene Kinder haben, die auch taub geboren sind und dann wieder zu uns kommen zur Reha, sodass wir sozusagen schon auf unsere Enkel blicken können. Das ist natürlich für langjährige Mitarbeiter auch ein ganz schönes Erlebnis, wenn sie dann sozusagen die Früchte ihrer Arbeit dann nochmal sehen.
Ja, das ist, stelle ich mir auch sehr emotional vor. Wurde das Cochlea-Implantat denn auch weiterentwickelt und perfektioniert? Also die Frühimplantierten vor 10, 20 Jahren, gibt es dort einen Unterschied zu den heutigen Implantaten?
Ja, also das kann ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Die ersten Patienten, die ich kennengelernt habe Anfang der 90er Jahre, hatten im Vergleich zu heute offensichtlich eine wesentlich leistungsschwächere Technik und haben nicht so gut damit hören können wie heute. Heute hören wir es auch von den Erwachsenen, die Hörerfahrung haben und mit CI versorgt werden, dass sie nach einer gewissen Zeit sagen, jetzt klingt es natürlich und normal und ich kann Musik damit genießen. Das wäre Anfang der 90er nahezu unmöglich gewesen, also nicht ganz unmöglich, aber die wenigsten Menschen haben Musik mit CI genossen und heute ist das durchaus ein Anspruch, den die Patienten haben und den wir zum Teil auch erfüllen können. Es gibt inzwischen auch Berufsmusiker, die CI versorgt sind und damit gut offensichtlich ja zurechtkommen.
Das ist ja für uns Laien und Außenstehende, nicht Betroffene, eine unvorstellbare Dimension. Also
ja,
auch
absolut.
Die Kinder, die wir ja mit diesem Projekt begleiten, aus der Stille in den Klang, die taub geboren sind, teilweise taub geboren und heute Geige spielen, ja, ein sehr komplexes Instrument, dieses Instrument spielen lernen und darüber auch dann Vorteile bekommen, leichter mit ihren Implantaten umzugehen, die ja, unterschiedlichen Modulationen vielleicht schneller oder anders wahrzunehmen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Hilft Musik?
Musik scheint gut zu helfen. Also es gibt Musikprogramme für schwerhörige oder auch sprachentwicklungsverzögerte Kinder, die genau darauf abzielen, dass man mit der Modulation der Melodie dann eben auch die Modulation in der Sprache quasi etwas überzeichnet darstellt und so den Kindern Modulation und Rhythmus auch vermittelt. Jetzt beim Singen zum Beispiel, aber das geht natürlich genauso auch mit Instrumenten. Und während früher wir zu den Kindern eher zum Beispiel ein Klavier empfohlen haben, weil man da eine Taste drückt und der Ton ist sozusagen fertig.
Und auch noch ein bisschen sichtbar, ne? Ein bisschen Orientierung.
Ist auch noch sichtbar, genau. Können wir heute auch jedem Kind sagen, probier es aus und was dir gefällt, das machst du. Und Kinder können offensichtlich auch Instrumente spielen, bei denen sie den Ton selbst kreieren müssen, wie zum Beispiel bei einem Saiteninstrument oder auch singen. Wir haben Kinder, die melodisch singen können, die mit Cochlea-Implantat aufgewachsen sind. In meiner Anfangszeit haben mir Ingenieure gesagt, das geht gar nicht, man kann damit gar keine Musik wahrnehmen. Wenn man heute Simulationen mal hier oder da hört, denkt man auch, ja, nee, schön ist das nicht. Mhm. Wobei ich inzwischen überzeugt bin, dass die Simulationen nicht das darstellen, was das Kind daraus machen kann.
Das Gehirn mal so. Macht wahrscheinlich das alles. Also man gewöhnt sich dran, blendet aus. Oder
genau.
Wäre spannend, das mal so hören zu können. Ja, einfach toll, diese Technik. Eine Frage dazu, wenn jetzt die Frühimplantierten aus den 90er Jahren sagen würden, ja, ich hätte aber auch gerne dieses tolle Hörerlebnis, die moderne Technik. Kann man die Operation wiederholen?
Ja,
oder ist es nicht die Frage der Elektrode im Ohr, sondern der Technik außerhalb des Ohres?
Beides hat sich weiterentwickelt. Also auch die Implantate haben sich weiterentwickelt. Und viele früh, also in den 90ern zum Beispiel, versorgte Patienten haben ja schon mehrere Sprachprozessor-Generationen durchgemacht oder ausprobiert und haben da auch von vielen Neuerungen profitiert. Aber scheint schon so zu sein, dass da Grenzen vorhanden sind. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein altes Implantat durch ein aktuelles ersetzt. Ob man damit aber dann immer alle Vorteile hat, hat sich inzwischen bei den ersten Patienten gezeigt, dass es nicht immer der Fall ist. Man muss sich ja vorstellen, die Elektrode wurde in den 90er Jahren an eine bestimmte Stelle in der Cochlea geschoben, nämlich dahin, wo sie hin konnte. Heute sind die Elektroden deutlich feiner, man kann sie weiter reinschieben und auch wenn man sie nicht weiter reinschieben würde, würde sie wahrscheinlich nicht 100% da zu liegen kommen, wo sie vorher lag und würde wahrscheinlich auch anders stimulieren. Und das scheint doch so zu sein, dass nicht jeder Patient dann von einer Umimplantation so profitiert wie jemand, der heute mit einer aktuellen Technik zum ersten Mal versorgt wird.
Vielen Dank. Abschließende Frage. Sie haben viele Familien begleitet im Laufe der Zeit hier. Welche Familie ist Ihnen in Erinnerung geblieben und warum?
Ist wahrscheinlich unfair den anderen Familien gegenüber, wenn ich jetzt nur eine raussuche, aber mir...
Sie können auch gerne drei.
Mir fällt gerade eine Familie ein, die nach drei hörgesunden Kindern dann zwei CI-pflichtige, in Anführungszeichen, Kinder bekommen hat. Und als das erste dieser beiden geboren war, hat mich die Mutter sehr verzweifelt angerufen, aus einer sehr fernen Stadt, wo auch implantiert wurde. Aber sie wollte das Beste für ihr Kind und sie hatte gehört, Hannover ist das Beste. Und wir haben lange telefoniert und ich habe versucht, ihr Perspektiven zu vermitteln. Sie hat das Kind dann auch früh versorgen lassen und hat die Reha hier mit großem Engagement durchlaufen mit ihrem Kind. Und dann wurde sie erneut schwanger und wir als Mitarbeiter hatten noch in Erinnerung, wie sehr sie mich mit sich gehadert hatte damals und haben uns so unsere Gedanken gemacht. Und dann sagte sie von selber, ach, wissen Sie, wenn dieses Kind auch hörgeschädigt wird, ich weiß ja jetzt, wie es geht.
Schön. Großes Vertrauen.
Genau.
Und dann kam es auch so. Und haben Sie heute noch Kontakt?
Ja. Die Familie kommt regelmäßig zur Kontrolle, ist auch in der MH gut bekannt und ist eine sehr engagierte Familie, die das Thema Hören sehr gut integriert hat.
Frau Dr. Esser-Leiding, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Aus der Stille in den Klang. Ein Podcast von Aktion Kindertraum.